Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Herzlich willkommen bei Trackback, der Show mit Internet und so. Wir werden uns jetzt die nächsten 2 Stunden mit dem Internet im weitesten Sinne beschäftigen. Es wird unter anderem darum gehen, was es eigentlich so für Apps gibt, um ein bisschen Journalismus zu lernen, könnte man sagen. Und wie also solche Apps und auch das Internet selber dazu beitragen können, dass die Demokratie in solchen Ländern voranschreitet, wo es zum Beispiel keine Pressefreiheit gibt oder keine, Entschuldigung, keine Meinungsfreiheit. Außerdem wollen wir mal schauen, wie es sich so lebt, wenn man keinen festen Wohnsitz mehr hat, aber trotzdem einfach nur einen Laptop irgendwie in der Tasche braucht, um überhaupt arbeiten und leben zu können und dann einfach mal durch die Weltgeschichte reist. Und wir werden auch noch einen Blick auf eine Initiative werfen, U25 heißt sie, die sich mit Suizidgefährdeten beschäftigt. Da könnt ihr euch online hinwenden und die helfen euch dann weiter. Und an diesen oder hinter U25 verbergen sich lauter junge Leute, 16 bis 25 Jahre sind die gerade mal alt und trotzdem könnt ihr euch schon helfen. Das alles hier und später bei Trackback.
From the garden. The clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon. The season's fleeting, the days are blurring into years, the lines retreating. As every moment disappears, the stories end to leave another to begin to start anew. And in 1,000 years, when all our bones have disappeared, and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. 'Cause we are just a memory replaced. All the deadlines have come and gone without a sound. The saddest headlines are now just pigments on the ground. The battles fought, the lessons taught, they all are lost now in the end. Every secret you ever guarded with your life, the stars will keep it. If all the photons should arrive, we're just a speck in time and space, just a fleck upon its face. And in 1,000 years, when all our bones have disappeared and every word has been erased, the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. 'Cause we are just a memory replaced. Free yourself, release yourself, the burdens that you carry all will topple in the end. Every bad decision that was weighing on your mind, every failed mission, every ladder left unclimbed, it all just blows away. And in 1,000 years, when all our bones have disappeared and every word has been erased, the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Oh, through the sand.
centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.
Josh Woodward mit Memory Replaced. Das ist Netzmusik und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch das kostenlos aus dem Netz runterladen und unter trackback.fritz.de, da verlinken wir euch immer alle Netzmusik-Songs, die ihr hier in der Sendung gehört habt. Um Reporter zu werden, müsst ihr euch ganz schön ins Zeug legen. Ihr müsst zum Beispiel Praktika machen, vielleicht noch ein Volontariat, viel Erfahrung sammeln. Aber wenn das euer Traum ist, dann gibt es jetzt eine App, die dabei euch ein bisschen unter die Arme greift. Storymaker heißt sie und gibt's für Android. Und unser Fritz-Reporter Dennis Kogel, der hat sich die mal angeschaut.
Euer Smartphone ist eine Videokamera, ein Fotoapparat, ein Aufnahmegerät, ein Textverarbeitungsprogramm. Kurz, mit eurem Smartphone habt ihr fast alles an Werkzeug in der Tasche, was ein moderner Reporter so braucht. Und wie ihr das Beste draus macht, das verrät euch die kostenlose App Storymaker. Storymaker hilft euch bei der Arbeit an Film-, Radio- und Fotobeiträgen. Es sagt euch, welche Szenen ihr braucht, wie sie aussehen sollten und welche Reihenfolge ihr einhalten solltet. Also wo die Kamerafahrt über die Landschaft hin soll, wann das Interview laufen sollte und wo sich das Gesicht des Interviewpartners in der Aufnahme befinden sollte. Wenn ihr alle Clips beisammen habt, dann verwandelt sich Storymaker in ein Schnittprogramm, mit dem ihr ganz einfach euer Rohmaterial bearbeitet. Und den fertigen Beitrag könnt ihr dann auf Facebook, Google oder euren Rechner hochladen. Zusätzlich bekommt ihr von Storymaker Tipps für die Arbeit als Reporter. In kurzen Lektionen zeigt es euch beispielsweise, wie ihr Interviews führt. Nur eine Voraussetzung hat die App: Englisch müsst ihr können. Denn Storymaker wird von den Datenschutzaktivisten vom Guardian Project für Jugendliche im Nahen Osten entwickelt. Aber egal, wo ihr seid, Storymaker ist ein exzellenter Crashkurs in Sachen Journalismus.
Ist also nicht nur für euch eine interessante Sache, sondern solche Apps können eine Möglichkeit für Menschen in Ländern sein, in denen es eben keine freie Presse gibt, um trotzdem an Informationen ranzukommen und sie aufzubereiten und zu verteilen. Und deswegen wurde Storymaker also ursprünglich auch für Jugendliche eben im Nahen Osten entwickelt. Ich werde gleich mit Christoph Dreier von den Reportern ohne Grenzen sprechen, inwieweit neue Medien, insbesondere das Internet, also helfen können, kritischer mit seiner Umwelt zu sein und Informationen zu verbreiten, auch wenn es eben keine freie Presse gibt. Das Internet bedeutet Freiheit, auch in Ländern, wo es keine freie Presse oder Meinungsfreiheit gibt. Denn mit dem Netz und seinen Möglichkeiten lassen sich auch Sperren umgehen und Zensur. An Informationen lässt sich also gelangen, die im Internet oder in der klassischen Presse sonst, ja, die da sonst einfach nicht zu finden sind. Wie zentral also die Rolle des Internets und seinen Tools ist, die kritische Berichterstattung zu ermöglichen. Darüber habe ich mit Christoph Dreier von der Nichtregierungsorganisation Reportern ohne Grenzen gesprochen, die sich für Pressefreiheit und Gegenzensur einsetzt und wollte wissen, um kritisch zu sein, braucht man Informationen außerhalb eines staatlich abgeriegelten Systems und fragte dann, wie kann das Internet dabei helfen, also Zensur zu umgehen?
Auf ganz vielfältige Weise. Der grundlegende Unterschied ist vielleicht, dass neue Medien, gerade internetbasierte Medien, in vielen Fällen viel schwieriger zu kontrollieren sind. Im Grunde kann jeder mit einem Internetzugang auf diesem Wege Informationen verbreiten, Informationen sammeln und für andere zugänglich machen. Am einfachsten vielleicht, indem man es einfach auf Facebook sammelt, eine Facebook-Seite erstellt. Und es gibt Medien, die das sehr erfolgreich tun. Manche Aktivisten oder viele Aktivisten benutzen einfach ihre persönlichen Facebook-Seiten, aber es gibt richtige Nachrichtenagenturen und alternative Medien, die eben Facebook zum Beispiel als Plattform nutzen und einfach viel weniger Ressourcen brauchen. Die brauchen keine Druckmaschinen, keine Sendeapparate, keine aufwendige Technik, sondern eigentlich nur Freiwillige, die Informationen einsenden.
Das heißt ja eigentlich, der Bürger wird da zum Journalisten. Wie wichtig ist das auch, dass das die Bürger tatsächlich tun, um vielleicht eine kritischere Berichterstattung überhaupt zu bekommen?
Sehr wichtig, weil in vielen Ländern sowohl die Medien als auch der Zugang zum Journalismus überhaupt ja sehr stark kontrolliert werden. Also wenn man sich anschaut in kriegerischen oder revolutionären Situationen in Ägypten oder jetzt ganz massiv in Syrien, darf überhaupt zum einen nicht jeder als Journalist arbeiten, oder wer es tut, ist eben sehr exponiert und ganz stark Gewalt ausgesetzt von staatlicher Seite oder auch von Rebellengruppen, von Extremistengruppen. Und eine physische Redaktion einer Zeitung oder eines Fernsehsenders zum Beispiel ist natürlich ein sehr leichtes Ziel, wenn man gucken will, wo will man Druck ausüben. Und der Rückgriff auf Bürgerjournalisten ist ein Weg, das zu umgehen, und ist auch eine Möglichkeit, einfach an viel mehr Informationen zu kommen. Also ein Beispiel vielleicht aus Ägypten ist Rust News, eine Art Online-Nachrichtenagentur, die entstanden ist aus der Idee, Berichte über und Meldungen über Wahlfälschung zu sammeln, und so erfolgreich war mit Hilfe von im Grunde Zusendungen per Mobiltelefon mit Fotos, mit Videos, die dann Bürger eingeschickt haben, mit Informationen, und das war so erfolgreich, dass man es dann verstetigt hat und dann inzwischen eben ein sehr erfolgreiches Medium draus geworden ist.
Ist es denn auch wichtig, gerade wenn also Informationen von Leuten über das Netz verbreitet werden, diese vielleicht eigentlich normalerweise eben ja nicht verbreiten dürften, weil das normalerweise Inhalte wären, die eben zensiert werden würden, in den klassischen Medien zumindest, dass sowas dann auch verschlüsselt passiert, damit es also nicht auf den Bürger, der sich da irgendwie gerade für seine Rechte einsetzt, zurückfällt?
Auf jeden Fall, das ist enorm wichtig, und das ist auch es gibt ganz viele Bürgerjournalisten, denen genau das zum Verhängnis geworden ist. Auch wieder Syrien gibt es viele Fälle, oder in Bahrain, dem arabischen Golfstaat, gibt es solche Fälle, dass Sicherheitsbehörden dann auch gezielt natürlich soziale Netzwerke überwachen, auch im Extremfall gezielt zum Beispiel die Rechner oder auch die Smartphones von Aktivisten und von Bürgerjournalisten infizieren mit Schadsoftware, um sie zu überwachen, auszuforschen, ihre Adressbücher zum Beispiel auszulesen und zu gucken, mit wem sie in Kontakt stehen, und diese Leute dann festnehmen. Also deswegen ist das ganz massiv wichtig, dass man sich dann auch informiert und all diese Möglichkeiten nutzt, die es gibt. Also dass man zum Beispiel das Tor-Netzwerk nutzt und anonymisiert surft oder VPN-Tunnel nutzt, dass man verschlüsselte E-Mails verschickt, dass man auch seine Festplatten verschlüsselt, damit die, wenn sie den falschen Leuten in die Hände fallen, nicht so einfach gelesen werden können, dass man also das ganze Arsenal von Möglichkeiten, die es da gibt, auch nutzt.
Wenn man Informationen verbreitet über soziale Medien oder generell irgendwie über das Internet, und das wird ja dann in der Regel eben von irgendwelchen ganz normalen Bürgern gemacht, wie kann man sicherstellen, dass das, was wir dann hier irgendwie auch übers Netz sehen, tatsächlich echt ist und nicht irgendwas von woanders auf der Welt zum Beispiel geklaut?
Das ist in der Tat ein Problem oder eine Herausforderung. Es gibt manche Medien, also zum Beispiel das erwähnte Rust-Netzwerk aus Ägypten, die haben selbst eine Redaktion und versuchen selbst zu verifizieren. Also die schicken nicht einfach alles raus, was man ihnen reinschickt, sondern haben selbst einen Verifikationsprozess und bauen im Laufe der Zeit auch ein Netzwerk von Bürgerreportern auf, denen sie vertrauen und die verlässlich sind. Das andere ist, was Redaktionen hier machen. Also natürlich habe ich, wenn ich als einzelner Nutzer jetzt zufällig irgendein Video aus Syrien auf Facebook entdecke, wenig Möglichkeit rauszufinden, wie authentisch das ist. Aber wenn ein Fernsehsender das in seinen Nachrichten verwendet, dann kann er das. Und also das Mindeste, was man tun kann und sollte, ist, wenn man nicht sicher ist, in so einem Fall darauf hinzuweisen. Das ist ein Video, dessen Echtheit für dessen Echtheit wir nicht hundertprozentig gewährleisten können. Das passiert auch. Oder was daneben passiert, ist, dass zum Beispiel die ARD hat eine eigene Redaktion eingerichtet, ein Content Center nennen sie das, die versucht herauszufinden, wie glaubwürdig das ist, was da behauptet wird. Also die zum Beispiel die Bilder, die man auf Videos und Fotos auf YouTube oder Facebook irgendwo sieht, abgleicht mit bekannten Datenbanken, Fotodatenbanken oder mit Google Earth und so weiter, die ortskundige Leute fragt, ob denn der Dialekt, der da gesprochen wird, übereinstimmt mit dem, was das Video behauptet, wo es stattfindet. Die Metadaten überprüfen, aus denen man häufig was darüber sehen kann, wo und wann etwas aufgenommen wurde. Ob die Uniformen zu dem Land passen, von dem da die Rede ist und all solche Dinge. Und auf die Weise versucht man dann eben sicherzustellen, dass das auch tatsächlich das darstellt, was da behauptet wird.
Solche Medien gibt es ja immer wieder mal und es gibt zum Beispiel auch speziell entwickelte Apps, damit Bürgerjournalisten also etwas einfacher zum Beispiel mal einen schnellen Beitrag oder so machen können. Hilft sowas auch tatsächlich einem Demokratisierungsprozess?
Das kann schon helfen, denn es gibt einfach eine Möglichkeit, aus dem Mainstream auszubrechen, dem Medienmainstream, der eben in vielen Ländern sehr stark eingefahren ist. Also sei es, dass zum Beispiel dann regierungsnahe Medien sehr stark dominieren oder dass auch Medien dominieren, die zu irgendwelchen großen Konzernen gehören und Wirtschaftsinteressen vertreten. Also ein Beispiel vielleicht aus jüngerer Zeit war, als in der Türkei die Taksim-Proteste losgegangen sind oder die Gezi-Park-Proteste. Da haben die großen Medien, Fernsehen und auch Zeitungen kaum darüber berichtet erstmal und auch da waren soziale Medien dann wieder ganz wichtig. Das war einfach die Möglichkeit, wo sich dann Aktivisten und Leute, die das nicht hinnehmen wollten, dass das einfach totgeschwiegen wurde, dass da zehntausende Menschen demonstriert haben, sich sehr schnell organisieren konnten, zusammenfinden konnten und auf diesem Wege eben Medien verbreiten konnten, Informationen verbreiten konnten oder Ähnliches. War jetzt seit Juni in Brasilien bei den Protesten auch zu beobachten, dass dort viele Leute, die an den Protesten, dort Sozialprotesten teilgenommen haben oder damit sympathisiert haben, sehr unzufrieden waren damit, wie die großen Medien darüber berichtet haben. Und auch da ist dann relativ spontan sind alternative Formen erstanden, die sogenannten Ninja-Reporter, die eben auch mit Smartphones berichten per Livestream von Videos und das über soziale Medien dann zugänglich machen.
Verschlüsselte Kommunikation ist also wichtig für die Sicherheit der Bürgerjournalisten. Weil das Material aber eben von ganz normalen Bürgern einfach so übers Netz verbreitet wird, ist es ganz wichtig, dass dieses Material auch nochmal auf Echtheit geprüft wird. Wie das funktioniert und wie das Internet zur Demokratisierung in Ländern ohne Pressefreiheit beiträgt, das erfahrt ihr im Podcast und den gibt's im Anschluss der Sendung zum Download auf trackback.fritz.de. Den Blog zur Sendung. Vielleicht erinnert ihr euch ja, einer der großen Aufreger im letzten Jahr waren diese Massenabmahnungen zu Bildern, die unter anderem auf Blogs verwendet wurden, die aber urheberrechtlich geschützt waren. Und da gab es spezialisierte Kanzleien, die haben sich solche Bilder gerne auch mal im Nachhinein schützen lassen, um dann massenhaft abzumahnen. Und da kamen dann also zum Teil Forderungen von mehreren tausend Euro zusammen. Und dieser Praxis ist nun ein Riegel vorgeschoben worden. Und zwar das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken oder vielleicht etwas anschaulicher das Anti-Abzock-Gesetz. Und damit gibt es jetzt eine Kostendeckelung von maximal 150 Euro bei Abmahngebühren und alle so, yeah! Und der Jurist Thomas Schwenke so, Moment mal, warum er sich jetzt nur eingeschränkt freut, das würde ich sagen, klären wir am besten jetzt mit ihm persönlich. Hallo Thomas.
Hallo Theresa, grüß dich.
Du glaubst nämlich, dass es seitdem diese 150-Euro-Ansage gibt, dass die Leute etwas zu sorglos vielleicht mit ihrem Bildmaterial umgehen, oder?
Ja genau, das geht so ein bisschen im Internet herum, dass es jetzt nur noch 150 Euro teuer ist, wenn man abgemahnt wird. Aber das ist leider nur die halbe Wahrheit, beziehungsweise eigentlich nur ein Viertel oder ein Sechzehntel Wahrheit. Denn die Abmahnungsgebühr, die gedeckelt wird, das sind nur die Kosten des Rechtsanwalts. Wenn man aber abgemahnt wird, muss man nicht nur diese Kosten bezahlen, sondern auch noch zusätzlich den Schadensersatz für die Benutzung des Bildes. Und wenn ich jetzt ein Bild zum Beispiel ein Jahr lang nutze, kann es sein, dass ich halt 600 Euro Schadensersatz bezahlen muss und dann noch diese 150 Euro für den Rechtsanwalt. Und
Wie sieht es denn aus mit dem Schadensersatz? Wie hoch kann der denn immer noch sein?
Oh, der bemisst sich ganz ganz unterschiedlich, je nachdem, wie lange man ein Bild verwendet hat, ob es ein professioneller Fotograf gemacht hat oder ein Hobbyfotograf. ob man den Urheber genannt hat oder nicht, was man sehr häufig vergisst. Und ich würde so Pi mal Daumen schätzen, man soll schon so von 500 Euro pro Jahr ausgehen, wenn man den Urheber nicht genannt hat und wenn das ein Profifotograf war.
Diese 150 Euro gelten ja auch nur für private Leute, also genau, die ganz privates Blog betreiben. Angenommen, ich habe jetzt nur, was weiß ich, eine einzige Google-Werbung drauf, bin ich dann schon ein gewerblicher Blog und muss unter Umständen mit mehr rechnen?
Zumindest nach der Ansicht der Abmahner ja. Gerichtlich ist das noch nicht komplett geklärt, aber ich würde im Zweifel davon ausgehen, dass ich dann damit rechnen muss, als ein geschäftliches Blog eingestuft zu werden und kann mich auf diese 150-Euro-Deckelung eh nicht mehr berufen. Dann zahle ich halt statt 150 Euro 450 bis 500 Euro.
Oh, das ist natürlich schon mal noch mal eine andere Hausnummer als halt eben 150, ne?
Ja, das ist eben das Problem, dass sehr viele Blogger eben Anzeigen haben, dass sie ihre Blogs monetarisieren und dabei nicht wissen, dass sie gleichzeitig die Schwelle zu Geschäftlichkeit und Gewerblichkeit überschreiten und das Risiko immens wird. Das heißt, da sollte man sich immer vorher überlegen, bevor man Anzeigen schaltet, ob man das Risiko auch auf sich nehmen möchte.
Hat dann jetzt dieses Anti-Abzock-Gesetz in dem Sinne überhaupt was aus deiner Sicht gebracht? Oder sagst du so, ist vielleicht im Großen und Ganzen eh nicht so cool, weil jetzt wird vielleicht eher so ein bisschen eben leichtfertig damit umgegangen und dann wird es trotzdem teuer?
Also meines Erachtens, wir müssen noch schauen, ob es was bringt. Ich meine, es bringt schon Vorteile, aber halt nur im privaten Bereich. Also es zielt mehr auf die File-Sharing-Fälle ab, weil dort meistens Privatpersonen sind, die sich irgendwelche Filme oder Musik aus dem Netz saugen. Und da wird es tatsächlich etwas schwieriger abzumahnen. Und vor allem, bis jetzt konnte man jeden dort verklagen, wo man wollte. Das heißt, die Kanzleien, die jemanden abgemahnt haben, verklagten die File-Sharer immer dort, wo es ihnen gefiel, wo die Gerichte immer positiv für sie sprachen. Und jetzt muss man die dort verklagen, wo sie ihren Wohnsitz haben. Das heißt, es wird für sie etwas schwieriger werden. Aber letztendlich so der große Wurf, den man erwartet hat, dass es jetzt urheberrechtlich viel, viel einfacher alles wird, das ist das Gesetz nicht.
Also Thomas Schwenke sagt, ja, so ganz toll ist das jetzt mit dem Anti-Abzock-Gesetz auch noch nicht. Da muss sich noch vieles entwickeln, aber ihr müsst trotzdem vorsichtig sein, wenn ihr Bilder weiterhin verwendet. Denn diese 150 Euro sind noch nicht alles, denn unter Umständen kann auf euch auch noch Schadensersatz zukommen. Und da können noch mal ein paar hundert Euro mehr auf einmal auf der Rechnung für euch stehen. Thomas, ich bedanke mich sehr.
Ich danke dir auch. Tschüss.
Ciao. Und für euch jetzt Netzmusik von Shaq, Only Now. Thank you. klingt irgendwie so nach The Weeknd oder James Blake, ist aber ein junger Produzent aus Holland. Shaq heißt er und veröffentlicht seit kurzem bei Bad Panda Records seine Netzmusik. Only Now, den Song, den ihr gerade gehört habt, den gibt's zum kostenlosen Download im Netz. Und den Link dazu, wo ihr diesen Download bekommt, den findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ihr fahrt zweimal im Jahr in den Urlaub und manche fahren ja irgendwie ständig irgendwo hin oder leben zumindest da, wo andere Urlaub machen, denn die können ortsunabhängig arbeiten. Die digitalen Nomaden, die haben sich nämlich Job und Leben so aufgebaut, dass es eigentlich alles irgendwie von jedem Fleckchen der Erde geht. Einer von diesen digitalen Nomaden ist Tim Chimoy. Er ist seit einem Jahr digitaler Nomade und bloggt auch darüber auf earthcity.de. Und als ich am Donnerstag mit ihm gesprochen habe, war er gerade am Strand von Bali in Indonesien. Ja, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und da wollte ich von ihm wissen, wie er das Nomadenleben überhaupt geplant hat. Denn sowas geht ja nicht von heute auf morgen.
Also Schritt 1 war erstmal, sich selbstständig zu machen. Denn es gibt zwar auch Angestelltenjobs, wo es nicht so wichtig ist, wo man steckt. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und für mich war es dann der erste Schritt, mich selbstständig zu machen. Und habe vorher Architektur studiert und noch 2 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und mache das auch projektweise immer noch ab und zu. Aber habe mir dann auch über die Zeit noch andere Projekte, webbasierte Projekte aufgebaut und verkaufe zum Beispiel Infoprodukte online, schreibe auf meinem Blog und verdiene damit auch ein bisschen was. Und ja, so habe ich viele kleine Dinge, die dafür sorgen, dass ich halbwegs gut über die Runden komme. Und die meisten davon sind halt webbasiert und deswegen nicht wirklich ortsgebunden.
Hattest du dich vorher in deinem ganz normalen Job in Anführungszeichen eher unwohl gefühlt, also eben so ein bisschen eingesperrt? Oder warum hast du dir gesagt, ich will unbedingt ganz frei sein und auch von dort aus arbeiten können, wo ich halt eben möchte?
Es kamen auf jeden Fall mehrere Sachen zusammen. Also einmal stimmt das schon, ich habe mich immer eingesperrt gefühlt. Das ist schon irgendwie so. Man hat halt nur eine beschränkte Urlaubszeit und generell war es aber auch immer schon so, dass ich das Gefühl hatte, was Eigenes machen zu wollen, weil man einfach, ja, man macht halt, man macht seine eigenen Projekte und kann sich da mit viel mehr selbst verwirklichen. Und ja, ich finde, jeder tickt da ein bisschen anders, aber ich war in angestellten Jobs nie so richtig happy. Und bei mir ist es zuletzt immer so gewesen, dass ich im Sommer vor allem auch gerne in Deutschland war, jetzt auch in Berlin mehrere Monate war. Und wenn es dann kälter wird, dann ist es halt ideal, einfach mal abzuhauen.
Was sind so Plattformen, wo man also digitale Nomaden treffen kann, wenn man vielleicht auch das selber plant und ein paar Tipps braucht?
Also ich kann nur jedem raten, der Lust dazu hat, mehr darüber zu erfahren, sich in Gruppen anzumelden, Leute kennenzulernen, die das schon länger machen. Und eine gute Möglichkeit sind Facebook-Gruppen. Zum Beispiel haben wir eine digitale Nomadengruppe auf Facebook, wo viele Leute sind, die schon viel Erfahrung haben. Wir tauschen uns aus, geben uns Tipps. Und jeder, der das ernst meint, der kann da gerne auch sich anmelden und Mitglied werden. Und ansonsten gibt es auch immer mehr Blogs, die davon erzählen. Also neben meinem Blog gibt es auch noch 3, 4 echt gute andere Blogs, die mittlerweile über das Thema schreiben. Und ja, ansonsten einfach überlegen, auf was man Bock hat. Überlegen, ob man schon einen Job hat, den man mitnehmen könnte oder nicht. Wenn man den nicht hat, dann bleibt einem eigentlich nur die Möglichkeit, den Job zu wechseln. Das ist halt leider so, weil nicht jeder Job dafür geeignet ist.
Es ist eben ja nicht so einfach, das jetzt einfach mal so auf die Beine zu stellen. Da gibt es ja sicherlich auch so ein paar Risiken, die man eben eingeht, bestimmt auch finanziell eben. Was hast du für dich als größtes Risiko empfunden und wie hat sich das dann vielleicht in der Praxis tatsächlich rausgestellt?
Ja, also es gibt schon Risiken, wenn man das nennen möchte. Du hast natürlich nicht mehr so die monatliche finanzielle Sicherheit, dass immer der gleiche Betrag reinkommt. Du hast vielleicht auch nicht unbedingt eine Rente, in die du einzahlst. Aber das sind so Dinge, da machen sich viele Menschen einfach zu viel Sorgen drum. Das ist mein Standpunkt dazu. Denn erstens, wenn du einen Job hast, den du wirklich liebst, dann wirst du auch früher oder später erfolgreich damit sein. Und die Frage ist natürlich auch, was ist die größere Sicherheit? Wenn du selbstständig bist, dann weißt du, wie du dich durchboxen kannst. Dann weißt du auf Dauer, wie du dein Einkommen selbst erzeugen kannst. Und wenn du angestellt bist und irgendwann deinen Job verlierst, dann stehst du erstmal dumm da. Und von daher finde ich eigentlich, ist für mich die größere Sicherheit, gelernt zu haben, selbst auf eigenen Beinen stehen zu können.
Und mittlerweile ist Tim in Bangkok angekommen. Er ist nämlich schon wieder weitergereist und ist doch gerade auf einem Treffen von digitalen Nomaden. Die treffen sich dort einmal im Jahr. Und auch in Berlin gibt es solche Treffen. Und alle Infos zu solchen Treffen und weiteren Blogs, wie ihr also ortsunabhängig als digitaler Nomade arbeiten könnt, findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da fühlt man sich zurückgebeamt in die 60er Jahre mit dieser schrammligen Hippie-Gitarre und der Orgel so im Hintergrund. Ich finde, man hat gleich so ein Bild im Kopf von so Frauen in Schlaghosen mit so einem Afro auf dem Kopf. Ne? Aber das Schöne ist, trotz diesem 60s-Sound sind die Starlight Girls total 2013, denn ihre Songs gibt's legal im Netz zum Download und unter trackback.fritz.de. Da findet ihr auch den entsprechenden Link. Und noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Die Starlight Girls, die sind gar nicht wirklich Girls, also zumindest zur Hälfte nicht.
Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so ist das hier noch eine ganze weitere Stunde lang mit euch und mir. Ihr wisst nicht, wie es weitergehen soll. Ihr habt vielleicht das Gefühl, über euch bricht gerade irgendwie alles zusammen. Vielleicht habt ihr sogar schon mal daran gedacht, euch das Leben zu nehmen. Häufig ist das leider nichts, wo man einfach mal so mit seiner Familie oder vielleicht auch den Freunden drüber spricht. Hilfe bekommt ihr aber trotzdem, und zwar im Netz. Auf der Seite U25 Berlin beraten euch Jugendliche und junge Erwachsene per Mail, was ihr in so einem Fall tun solltet. Und eine von ihnen ist Gudrun, und mit ihr möchte ich jetzt über diese Initiative sprechen und ihre Motivation, da mitzumachen. Hallo Gudrun.
Hallo Theresa.
Du bist ja also keine Therapeutin, dafür bist Nein. du nämlich auch zu jung. Wie werdet ihr denn da geschult, dass ihr also auch überhaupt auf die Leute, die dann da sich bei euch melden, vernünftig reagieren könnt?
Bevor man als Peerberater eingesetzt wird, hat man ungefähr ein halbes Jahr Schulung. Das heißt, wir treffen uns im Abstand von 2 Wochen und bekommen da Grundlagen vermittelt. Zum einen natürlich, wie schreibe ich eine Mail, aber auch Grundlagen über psychische Störungen und Krisen. Und sind auch weiterhin immer in Begleitung mit einer Hauptamtlichen. Das heißt, wenn wir starke Probleme kriegen und gar nicht mehr wissen, was wir jetzt antworten sollen, dann haben wir auch immer noch jemanden im Rücken, der professionell uns dann unterstützt.
Wie funktioniert es dann? Also nachdem ihr erstmal irgendwie Mailkontakt gehabt habt und vielleicht, wenn ihr feststellt, okay, da scheint echt was im Argen zu sein, verweist ihr dann aber schon irgendwie an einen Therapeuten weiter?
Ja, es ist schon so, dass wir dann anbieten, auch Beratungsstellen rauszusuchen oder bei der Therapeutenhilfe bei der Therapeutensuche zu helfen. Aber an sich ist unsere Aufgabe wirklich jetzt nicht, die Leute dann weiterzuvermitteln, sondern da zu sein. Also auch wenn mir jemand erzählt, er will sich umbringen, ist es trotzdem sein Recht zu sagen, ich will nicht zu einem Therapeuten. Dann bleibe ich weiter da und schreibe Mails. Mhm. Aber das Angebot geben wir natürlich schon immer, dass wir auch bei der direkten Hilfesuche dabei sind.
Bevor man mit euch in Kontakt treten kann, muss man sich kurz anmelden, kann das aber eben anonym machen. Und wie lange dauert es dann so ungefähr, wenn ich dann also eine Mail rausgeschickt habe, bis ich eine Antwort von euch bekomme?
Die erste Antwort bekommt man immer innerhalb von 48 Stunden. Das kann zum einen direkt von einem Peer schon sein, wenn einer gerade frei ist. Manchmal passiert es dann auch, dass man auf die Warteliste gesetzt wird, weil innerhalb von 48 Stunden nicht direkt jemand gefunden wurde. Aber innerhalb von 2 Tagen habe ich meine Erstantwort. Und dann im Folgekontakt muss ich auch immer höchstens 7 Tage warten, bis mir der Peer antwortet.
Das heißt aber schon, das klingt zumindest so danach, dass ihr durchaus noch mehr Leute gebrauchen könntet, die euch da unterstützen als Peerberater, also als junge Berater, weil zum Teil also lange Wartelisten oder Wartezeiten entstehen für die Leute, die Hilfe brauchen.
Ja, also es ist zum einen so, es gibt ja 5 Stellen in ganz Deutschland, also nicht nur in Berlin, sondern auch Dresden, Freiburg, Gelsenkirchen und Hamburg haben U25. Das heißt, wenn man in Berlin nicht sofort unterkommt, kann man auch in einer anderen Stadt es probieren. Und natürlich werden immer weiter Peers geschult. Also jetzt gerade läuft die 2. Schulung in Berlin mit 9 Peerberatern und dann müsste im Frühjahr wieder eine starten.
Das heißt, da könnte ich also,
genau.
Kann man da einfach so auf eure Seite raufgehen, jemanden anrufen von der Caritas und sagen so, hey, ich möchte mitmachen und dann geht's los.
Klar, auf u25-berlin.de findet man eben auch, also jetzt aktuell müsste da noch die Schulung draufstehen, die gerade läuft. Und wenn eine neue Schulung losgeht, ist das da aber auch bekannt gegeben. Und dann kann man sich direkt per Mail und ich glaube wahrscheinlich auch per Nummer, das weiß ich jetzt gar nicht, ob eine Kontakttelefonnummer draufsteht, bei Christina Obermüller melden. Das ist unsere Hauptamtliche.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann da jetzt mitmachst? Denn es ist ja ein Ehrenamt, also es gibt auch kein Geld dafür. Warum hast du dich dazu entschlossen, da mitzumachen?
Also ich kenne das Projekt schon sehr lange, oder es heißt sehr lange, es kommt aus Freiburg und ich auch. Deswegen weiß ich davon schon, seit es gestartet ist und finde das schon immer toll und unterstützenswert, weil es einfach ein schnelles und anonymes Hilfsinstrument ist, was einem in Krisen hilft. Also wir alle kennen ja Krisen oder jemanden, der in der Krise steckt und man weiß, wie schwer es ist, sich dann Hilfe zu suchen. Und deswegen finde ich das Projekt einfach wahnsinnig unterstützenswert und toll. Und als es dann in Berlin gestartet hat, habe ich mich halt sofort gemeldet und bin jetzt dabei. Und das ist für mich super, weil es ja ein total einfacher Weg ist, Hilfe zu leisten. Also ich bin sowieso sehr viel online unterwegs und schreibe ganz viel Mails. Und dann tut es mir jetzt auch nicht weh, noch ein paar mehr Mails zu schreiben und damit jemandem wirklich beistehen zu können.
Das klingt jetzt so nach, das wäre total easy, aber da wird man hier sicherlich auch mal Sachen lesen, wo man echt mal ganz tief durchatmen muss. Wie verarbeitest du das?
Ja, es ist schon natürlich, man wird mit Dingen konfrontiert, die einem in der Lebensumwelt normalerweise nicht begegnen. Ich schaue dann immer, dass ich den Raum habe, den ich brauche, wenn ich eine Mail öffne. Also dass ich die jetzt nicht zwischendrin auf dem Handy in der Bahn lese, sondern dass ich da schon gucke, dass ich das in Ruhe lese und wenn da was drinsteht, was mich berührt, dann lasse ich mir auch mal einen Tag Zeit mit der Antwort. Aber sonst geht das eigentlich ganz gut, weil die Anonymität ist ja auch ein Schutz für uns dann. Also ich kenne die Person nicht und ich werde sie niemals kennenlernen, die mir Mails schreibt. Das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen die Personen nicht treffen. Das ist auch für uns komplett anonym. Und das hilft natürlich, den Abstand zu wahren zwischen ich bin bei dir, aber ich habe keine Verantwortung für dein Leben.
Gudrun, ich finde es total super, dass du das machst. Wenn also jetzt vielleicht jemand anders auch nach diesem Gespräch, was wir hier gerade geführt haben, denkt, ich würde das auch gerne machen, ich möchte auch gerne online ein paar Leuten helfen, denen es gerade nicht so gut geht, dann könnt ihr das wie gesagt machen. Geht einfach mal auf die Seite von U25 drauf. Wir haben die auch nochmal im Blog zur Sendung verlinkt. trackback.fritz.de ist die Adresse. Und damit bedanke ich mich ganz lieb bei dir, Gudrun. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ein schönes Wochenende.
Dankeschön, dir auch.
Ciao. Tschüss.
Now, 12 long hours before the sun will rise and drive them back to darkness.
Halloween steht ja vor der Tür und es ist höchste Zeit, sich das passende Kostüm für die Party eures Vertrauens zu suchen. Und wer sich bei der Kostümsuche auch musikalisch auf Halloween vorbereiten möchte, der sollte sich mal im Free Music Archive rumtreiben, denn da gibt es eine Halloween-Playlist und dazu gehört auch dieser Song, den ihr gerade gehört habt, von The Threshold People, Back to Darkness. Und aus allen möglichen verschiedenen Genres gibt es da noch andere viele tolle Songs, die alle irgendwie gruselig klingen. Und dann seid ihr auf jeden Fall bestimmt perfekt in Stimmung für Halloween.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, die wir eigentlich auch für euch ganz interessant finden. Und die Linktipps in dieser Woche werden euch präsentiert von Wayne Schlegel.
Die Welt schaut auf Hellersdorf. Schon vor dem Einzug von Flüchtlingen in ein Wohnheim in dem Berliner Bezirk gab es Proteste gegen die hauptsächlich aus Syrien stammenden Asylsuchenden. Auch in den USA hat man das mitbekommen. Das National Public Radio, eine Kooperation nicht kommerzieller Hörfunksender, berichtet über den Konflikt zwischen Rechtsextremen, die nicht nur die Flüchtlinge aus Hellersdorf, sondern aus ganz Deutschland vertreiben wollen, und Aktivisten, die sich für die Aufnahme von Flüchtlingen engagieren. Seid ihr fit, wenn es um die Privatsphäre-Einstellung bei Facebook geht? Hier ist der Test für euch im Browser. Der Realistic Facebook Privacy Simulator. Spam Timeline with Spotify Playlist? Ihr müsst euch entscheiden. No oder I'm a douchebag. Innerhalb eines Levels müsst ihr innerhalb von 20 Sekunden Zeit mehrere solcher Privatsphäre-Einstellungen überprüfen. So lange, bis ihr einen Fehler macht, der eure Privatsphäre gefährdet. Dann hat Mark Zuckerberg gewonnen und tanzt als animiertes GIF in eurem Browser. Ein Vintage-Filter liegt auf dem Foto, im Hintergrund seht ihr zwei prächtige Hirsche, über das Bild spannen sich die Umrisse eines Dreiecks, darunter ein unverständlicher Slogan in Großbuchstaben. Den Mittelpunkt des Bildes, umrahmt vom Dreieck und eingerahmt von den Hirschen, bildet Angela Merkel. Oder besser gesagt, Hipster Merkel. Das gleichnamige Tumblr zeigt Fotos von der Bundeskanzlerin mit Retrofiltern, Hipster-Schnurrbart oder Brille. Völlig sinnfrei, aber durchaus amüsant.
Und deswegen jetzt mal schnell ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich nochmal gesammelt alle Linktipps für euch.
Check it out. City isn't on the map, gotta make tracks, like leave and get love to take back, those that can do, those that can't gotta face facts, but I don't talk about haters till they hate that, funny, I'm that dude based mostly out of suitcase, arguing with airports about toothpaste, I'm not quoting the Quran with a vest on, who the hell's ever made a bomb out of crest onto the teeth, WestJet said let the headrest recline on them, so I'm cooling out, flying home through some cyclones, over time zones, sky shining like a rhinestone. Neil Diamond mine full of fine poems, y'all gotta dig when we dig and then grind these refined coals. Call them gems, call our friends when I land back in van, like Dave, what you slamming, see some shallot.
In the past, stop. Seat on the beat, it's a blast like Plaxico, classical, panoramic scope, transatlantic, you could grab a boat, gotta take a plane, take pains with everything I wrote, make sure it sounded dope, Instagram photos, showing shows to the folks at home, and the span grows, make rap posts, rent a van, going back clothes, play some rap shows, get some cash, then go back home, from British to the district, I spit a sentence, be there in an instant for an instant, so witness, here for a good time, not a long time, with some good songs, and it all rhymes, all right, pent up in the confines of a ride, just to bust out and share the confines of my mind, yeah, Dirt City, real city, I rep, hit me up if you need a sublet, oh yes.
Making hot songs over hotmail.t.com. Back to the future, kid with the faster computer brain. Marty McShad is the username. Scratch, we can do the thing. Hang like a dookie chain, master the craft and laugh like a Pootie Tang. Low city rep flow, gritty plus so pretty. Shoulder shimmying in my videos like the old Diddy. Busy playing Whitney at my neighbor's crib. Bring some whiskey, they can sip and stay a bit. Pray before I make a trip. Labels wouldn't check for the kid, no babysit. Now every stage is like home when I'm playing it. Hotel checkouts, check out the passport. Miles on the dashboard, that was just last tour. Now I'm back and I'm sitting till my back sore. Back at the house, you can catch me on the back porch.
Der kanadische Rapper Shad hat seine Fans Gott sei Dank nicht vergessen, denn Shad, der kommt eigentlich aus der Netzmusikszene und hat dann aber doch eine ganz passable Karriere hingelegt und man könnte auch sagen, er wurde ganz offiziell eben gesigned. Und trotzdem gibt es immer noch kostenlose Musik von ihm im Netz, zum Beispiel eben in Form seines kleinen Projekts Shad und Scratch Bastard. Das habt ihr auch gerade eben gehört und zwar mit dem Song Homie. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, euch diesen Song runterzuladen, dieses kleine Perlchen, Download-Glück, dann geht mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da gibt's dann auch den Download-Link.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Blogger privat, das ist unsere kleine Rubrik hier, die wir immer zum, fast Ende der Sendung haben, wo wir euch immer einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und wir suchen uns da nicht irgendwen aus, sondern wir lassen uns immer von einem anderen Blogger privat den aktuellen Blogger privat der Woche vorstellen. Und wiederum vor 2 Wochen war die Jonelle hier bei mir zu Gast und die hat Folgendes empfohlen.
Virusnet war mit Sicherheit auch schon da.
Nee.
Ja, dann würde ich den unbedingt empfehlen. Das Tagesgeschäft ist ein bisschen so, dass Verlinkungen, kommentierte Verlinkungen drauf sind. Und ab und zu mal schreibt, also Felix Schwänze schreibt das Blog, schreibt er eben auch Texte, die wirklich sehr spannend ist. Also eine Form von Kommentar, die ich aufgrund der lakonischen Art sehr schätze.
Na, da müssen wir jetzt aber mal genauer nachfragen, was das alles bedeutet. Und deswegen ist der Felix Schwänze auch bei mir am Telefon. Hallo Felix.
Hallo.
Hallöchen. Ich habe als allererstes natürlich mal irgendwie so ins Impressum geschaut und auf deine Kontaktseite und bin dann darauf gestoßen, dass es Virusnet schon seit 11 Jahren gibt. Ist das richtig oder gibt es das sogar schon noch länger?
Ein bisschen länger vielleicht schon, weil ich vorher auf anderen Webseiten quasi sowas gemacht habe, was man auch Bloggen nennen kann. Aber Virusnet ist 11 Jahre ungefähr alt, ja. Und ich war übrigens doch mal da, vor 6 Jahren war ich da. Da war Johnny Häusler sozusagen noch Moderator.
Okay, das taucht tatsächlich sozusagen in meiner Statistik gar nicht mehr auf. Aber dann ist ja trotzdem nicht schlecht, so lange ist es her, dann wird es ja mal wieder Zeit.
Ja, quasi.
Es geht ja gerade mal wieder so eine Bloggerwelle rum, wo man so 20 Fakten über sich ins Netz schreibt beziehungsweise verbloggt. Und da habe ich natürlich auch bei dir gelesen, dass du die geschrieben hast und habe da mal geschaut, was dabei so rumkommt. Und da hast du geschrieben, dass du unter anderem sehr viel Zeit darauf verwendest, Zeit zu sparen. Ist es deshalb auch von dir so ein Fable, dass du Linksammlung machst, weil du anderen Leuten auch die Zeit sparen möchtest? Zu suchen?
Das spart ja keine Zeit, die müssen das ja alles lesen, also rein theoretisch zumindest.
Ja, aber sonst müsst ihr das ganze Internet durchlesen.
Ja, also ich spare zumindest Zeit, dass ich leicht bloggen kann. Ich schreibe einfach einen Kommentar unter den Link und dann ist es sozusagen schon, zack, jeden Tag ein Blog-Eintrag. Das macht sozusagen das Bloggen ein bisschen einfacher.
Und ansonsten, was sind so deine Lieblingsthemen? Weil irgendwie, wenn man mal so sich durchscrollt durch deinen Blog, dann ist ja irgendwie alles dabei gefühlt. Von darüber, wie du kochst, bis zu lustig machen über andere Leute, ist ja irgendwie alles drin.
Ja, ist tatsächlich das, was mir halt gerade einfällt oder das, was mich gerade interessiert, das, was mich aufregt, was mich freut, das schreibe ich da rein. Also wenn ich irgendwie eine Veranstaltung besuche, Kino oder Theater oder irgendwas anderes, dann schreibe ich darüber und wenn ich keine Veranstaltung besuche, schreibe ich über das, was ich lese oder eben ja auch nichts. Dann verlinke ich halt einfach nur das, was ich gerade gelesen habe. Also es ist wirklich ein wirres Mischmasch.
Eben deswegen ja auch Virusnet.
Wahrscheinlich auch, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich so genannt habe. Die Domain war halt damals noch frei.
Ah, okay. Sehr schön. Dann lass uns doch mal direkt zur Kurzfragerunde kommen. Bist du bereit?
Zur was Runde? Also ich bin auf jeden Fall bereit, ja. Was
zur Kurzfragerunde. Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter, Google Plus oder App.net?
Alles, aber App.net und Google Plus weniger.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, App.net, meinetwegen auch noch andere Accounts hast du insgesamt?
Keine Ahnung, aber es sind bestimmt 30, 40 oder so.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar nicht, ehrlich gesagt. Ich würfel ab und zu mal.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Also ich kann verschlüsselt, aber sonst kann es kaum einer, deshalb meistens unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit natürlich.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Die versuche ich so zu machen, dass ich die selbst nicht mehr finde nach einer Weile, nach 3 Jahren ungefähr und auch sonst keine. Aber wenn ich sie doch mal zufällig finde, ist meistens auch ganz okay.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Eine leere Seite mit 6 Icons, die der meistbesuchten Seiten von mir. Und da ist witzigerweise natürlich das Content-Management-System, womit ich Virusnet betreibe, die am öftesten aufgerufene.
Was ist das nächste Blog oder auch gerne ein Podcast, was wir nächste Woche vorstellen sollen?
Das ist schwierig, also
ich wusste, dass dir das so schwer fallen wird, denn ich habe schon gelesen, du kannst dich immer gar nicht entscheiden, wer dein Lieblingsblogger ist, denn es gibt so viele tolle.
Genau, es gibt viele tolle und ich gehe auch nicht ins Netz und gehe jetzt mal den besuchen oder den besuchen, sondern ich gucke einfach in den großen Topf, wo das alles reinfällt und fange dann an zu lesen. Aber ich hatte extra schon mal vorher drüber nachgedacht, damit ich dann was sagen kann. Und also die ganzen üblichen Verdächtigen, was weiß ich, Stefan Niggemeier und Johnny Häusler natürlich, muss ich jetzt nicht empfehlen. Oder ich habe auch gesehen, Anke Gröner war vielleicht noch nicht da, das wäre eine Kandidatin. Aber ich habe jetzt gedacht, noch interessanter vielleicht wäre, oder was ich wirklich sehr empfehlen kann, das Blog ist von Smilla Dankert, heißt die. Das heißt Anders anziehen. Und die macht im Prinzip, einer der Hauptinhalte ist, dass sie auf der Straße Leute anspricht, fotografiert und dann das, was die mit denen geredet hat, aufschreibt auf Englisch und Deutsch. Und das ist, finde ich, sehr toll und kann ich eigentlich empfehlen und wird bestimmt auch mal interessant sein, die im Radio zu hören.
Okay. Und magst du mir noch verraten, worüber Anke Gröner schreibt?
Anke Gröner ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Mischmasch. Also früher hat die sehr, sehr viel über Kino geschrieben. Also jeden Film, den die geguckt hat, ist sehr oft ins Kino gegangen, hat sie eine Kritik zugeschrieben. Dann ist so eine Phase, wo sie jeden Tag so ungefähr Rezepte geschrieben hat. Aber auch ganz viele ganz tolle persönliche Texte, die einen manchmal zu Tränen rühren, was jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist. Es geht jetzt mehr darum, dass sie jetzt angefangen hat zu studieren. Mit 43 nochmal.
Finde ich aber auch sehr
studiert.
Mutig.
Ja, und darüber schreibt sie halt auch viel und dann über ihre Begeisterung, über Kunstgeschichte und sowas. Also das ist könnte auch Virusnet heißen, heißt aber ankegröner.de.
Okay. Gibt es vielleicht eine Frage, die ich dir noch vergessen habe zu stellen heute?
Nee, ich glaube, wir haben alles durch.
Mir ist aber noch was eingefallen. Und zwar auch in dieser 20-Fragen-Liste, die ist natürlich auch total toll für mich zur Vorbereitung für diese Rubrik, habe ich gelesen, dass du am 24. Dezember, also an Weihnachten, geheiratet hast in Vegas. Warum ausgerechnet Weihnachten?
Das ist jetzt eigentlich total unromantisch, weil wir mussten halt heiraten, wir wollten noch sozusagen rückwirkend die Steuervorteile mitnehmen und deshalb wollten wir haben uns erst so... Ich habe erst rausgefunden, dass das Steuervorteil hat, verheiratet zu sein im November, Ende November. Und dann musste man das ganz schnell alles machen. Und dann waren wir halt, haben wir gedacht, ja, oder dann war der Termin, weil der ja frei ist, da muss ich nicht arbeiten, war halt über Weihnachten, sind wir schnell hingefahren. Und dann dachten wir, 24. lässt sich wirklich gut merken und haben das dann auch am 24. gemacht. Aber in Amerika ist ja erst der 25. das richtige Weihnachten. Also das war sozusagen eine Zeitrechnung zumindest einen Tag vor Weihnachten, aber bei uns der Heiligabend.
Aber wahrscheinlich trotzdem die Wedding Chapel leer, weil kein Mensch an dem Tag wahrscheinlich heiraten wollte, oder?
Doch, waren noch 2 Asiaten, die geheiratet haben und ich glaube, es war schon was los. Also, aber jetzt nicht unheimlich viel los, denn es gibt ja auch genug Wedding Chapels zum Aussuchen da. Also.
Nicht schlecht, spannende Geschichte. Gut, Felix, ich danke dir sehr. Ich bin sehr gespannt, wen wir dann in der nächsten Woche hören werden. Vielleicht die Smilla, vielleicht die Anke. Schauen wir mal. Okay. Ich danke dir sehr.
Gut. Jo, tschüss.
Ciao.
And my analog reaction is to stop these eyes from trying to behold a pre-assembled picture made of old. It wears me out. Steady stride, feel to arrive. Retreat and close your mind. The answer is focus on the inside. This time it feels right. Focus on the inside. This time it feels right.
Ich hätte irgendwie hinter dieser wirklich wunderschönen und sehr intimen Musik irgendwie gar nicht erwartet, dass ein Künstler namens Helmut steht. Der Song, den ihr gehört habt, heißt The Tribe. Und wenn euch das gefallen hat, dann solltet ihr morgen unbedingt ab 18 Uhr wieder Fritz einschalten, denn dann läuft Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag. Denn den hat Helmut noch nicht, obwohl das so wunderbare Songs sind. Deswegen lege ich es euch also ans Herz, morgen doch nochmal die Show für Bands ohne Plattenvertrag Unsigned mit Christoph Schrag einzuschalten. Und Trackback ist damit aber auch am Ende angekommen für heute. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder zur selben Zeit ab 18 Uhr, Samstagabend auf Fritz. Und ich verabschiede mich mit einer allerletzten Netzmusik. Force Field heißt die Band und der Song Bon Voyage. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Ciao.
Ein Podcast von fritz.de.